Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Am Beginn der heutigen Sendung ist eine Idee gestanden, nämlich die, dass das Brockenteam eine Diskussion über einen Film veranstaltet und in einer Radiosendung präsentiert. Wir haben uns längere Zeit unterhalten darüber, welcher Film es werden soll, und haben uns dann entschieden für einen vergangenes Jahr in Frankreich produzierten Film von Miclou, nämlich La Religieuse, die Nonne. Das ist ein Film, der aufbaut auf einem Buch von Jacques Diderot, ein sehr berühmtes Buch, La Religieuse, und der ein Vorläufer hat, nämlich einen Film von Jacques Rivette aus dem Jahr 1966, ebenfalls La Religieuse. Wir haben uns damit in eine intermediale Umgebung begeben, die wir erst im Nachhinein so ein bisschen ausgetestet und ausgekundschaftet haben, sodass die heutige Sendung aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil wird etwas an Information bringen über das Buch und die beiden Filme. Der Beitrag über das Buch ist von Charlotte Annerl, der Beitrag über Jacques Rivettes Film von Aaron Salzer und der Beitrag über den jüngsten Film ist geschrieben worden von Elisabeth Schäfer und Ulrike Kadi. Im zweiten Teil werden wir dann Ausschnitte aus der Diskussion bringen, die sich bei uns ergeben hat im Anschluss an das Vorführen der beiden Filme.
Im Jahre 1760 verfasste Denis Diderot den Roman La Religieuse, in deutscher Übersetzung Die Nonne. Es ist sein meistgelesener Roman. Zweimal wurde er verfilmt. Eingebettet ist er in eine Rahmenhandlung. Eine von ihrer Familie zum Leben als Nonne verurteilte junge Frau flüchtet nach einer langen Reihe von Qualen aus dem Kloster. Verzweifelt bittet sie den Marquis de Croixmare um Hilfe, der sie bereits bei ihrem vergeblichen Gerichtsprozess um die Aufhebung ihres erzwungenen Gelübdes unterstützt hatte. Zugleich sendet sie ihm, da er sonst nicht bereit sein könnte, sich ihrer anzunehmen, einen Abriss des Erlittenen. Und dieser Abriss ist eben der Roman. Suzanne Simonin schildert darin in Ich-Form, wie sie als 16-Jährige zum Eintritt ins Kloster überredet wird, um die Mitgift für ihre Halbschwestern nicht zu schmälern. Sie muss dabei erfahren, dass sie ihr Leben einem heimlichen Fehltritt ihrer Mutter verdankt und keinen leiblichen Vater mehr besitzt. Zunächst weigert sie sich in letzter Sekunde, dass sie lebenslang bindende Gelübde abzulegen, was einen Skandal zur Folge hat. Doch schließlich fügt sie sich in ihrer Einsamkeit diesem verhassten Schicksal. Sie wird neu aufgenommen ins Kloster zu Longchamp, wo sie von der frommen Oberin bemitleidet wird. Und sie stimmt, wie ohnmächtig und ohne sich nachher daran zu erinnern, schließlich dem Eintritt in den Orden zu. Nach deren Tod, drangsaliert von der fanatischen neuen Oberin, beschließt sie, eine Denkschrift einem Rechtsvertreter zuzuspielen, um ihr Gelübde für ungültig erklären zu lassen. Eine solche öffentliche Dokumentation hatte zu jener Zeit einen Prozess zur Folge, da damit die Zuständigkeit des Falles von der Kirche an den Staat überging. Nach Bekanntwerden dieses Schritts in ihrem Kloster ist sie seelischen und körperlichen Quälereien ausgesetzt. Ihr Prozess geht verloren. Ihr Anwalt verhilft ihr zumindest dazu, in einem anderen Kloster unterzukommen. Dort ist eine allem Anschein nach liebenswürdige Oberin bemüht, sie nach all ihren schrecklichen Erlebnissen zu trösten, zu umsorgen und mit Zärtlichkeiten zu überhäufen, die sich jedoch als sexuelle Avancen herausstellen, was Suzanne in ihrer Naivität jedoch die längste Zeit nicht erkennt. Ihr Beichtvater erfasst die Situation und schreitet ein. Schließlich wagt Suzanne die Flucht, gemeinsam mit einem abtrünnigen Mönch, der ihr jedoch sogleich ebenfalls erotisch nachstellt. Krank und verängstigt bittet sie daraufhin den Marquis um eine Arbeitsstelle, womit sich der Kreis der Rahmenhandlung schließt und der Ausgangspunkt der Erzählung, das Hilfegesuch an den Marquis Croix-Mar, erreicht ist. Der Stoff des Romans weist auch zwei biografische Bezüge auf. Als Diderot 1743 die Besitz- und Aussteuerlose Anne Antoinette Champion, genannt Nanette, heiraten wollte und seinen Vater um Erlaubnis fragte, ließ ihn dieser in ein Karmeliterkloster einsperren. Diderot floh nach wenigen Wochen und heiratete Nanette heimlich. Diderot traf es auch schwer, dass seine jüngere Schwester Angélique freiwillig dem Ursulinenorden beitrat und dort schließlich seelisch erkrankte, weil sie meinte, den Gelübden unbedingt folgen zu müssen. Sie starb im Kloster im Alter von 28 Jahren geistig verwirrt. Der Roman Die Nonne erschien erst 12 Jahre nach Diderots Tode, im Jahre 5 der Französischen Revolution. Nicht nur das revolutionäre Frankreich, das die Klöster aufhob, schätzte die nach Ansicht Diderots schauerlichste Satire auf die Klöster, die jemals geschrieben wurden. Auch das protestantische Deutschland fand sich in seiner eigenen Ablehnung des Ordenslebens bestätigt. In Deutschland hatte ein Freund Diderots, Melchior Baron von Grimm, den Roman bekannt gemacht. Er erschien in seiner Correspondance littéraire, philosophique et critique, die deutsche Fürstenhöfe und Dichter über Neuigkeiten aus Paris unterrichtet. Melchior Grimm enthüllte darin aber auch das frivole Geheimnis der Entstehung des Romans, das über diesen einen befremdlichen Schatten warf. Es erwies sich, dass Diderots Roman in einem paradoxen Spannungsfeld zwischen Unschuld und Verführung steht. Denn die Figur der Heldin wurde von Diderot so gestaltet, dass sie einerseits das höchste Maß an weiblicher Unschuld verkörpert, aber gerade deshalb als Werkzeug der Verführung dienen sollte. Verführt werden sollte nicht das lesende Publikum, sondern der Marquis de Croix-Mar selbst, der keine fiktive, sondern eine reale Person des damaligen Paris ist. Er wurde in den Abendgesellschaften im Salon de Madame d'Épinay, an denen auch Diderot teilnahm, schmerzlich vermisst. Der Marquis hatte sich seit einigen Jahren auf sein Landgut zurückgezogen. Da Diderot wusste, dass sich dieser einst für eine Nonne eingesetzt hatte, die 1758 vergebens einen Prozess um die Annullierung ihrer Gelübde führte, wurde die Idee geboren, den Marquis glauben zu machen, diese Unglückliche sei geflohen und erflehe nun seine Hilfe. Zu diesem Zweck entwarf Diderot eine Reihe von Briefen im Namen jener angeblich in Bedrängnis befindlichen Nonne, die an den Marquis de Croix-Mar gesendet wurden, um ihn mittels dieser Täuschung wieder nach Paris zu locken. Hier Grimms Beschreibung der ausgelassenen Stimmung bei der Umsetzung dieses Plans. Wir unterhielten uns bei unseren damaligen Abendrunden damit, unter schallendem Gelächter die Briefe zu verlesen, die unseren guten Marquis zum Weinen bringen sollten. Und wir lasen mit dem gleichen schallenden Gelächter die redlichen Antworten, die der würdige und großherzige Freund darauf schrieb. Doch ließ sich Diderot auch selbst von seinem literarischen Geschöpf rühren, wie Grimm zu berichten wusste. Als Diderot eines Tages, so Grimm, tief versunken über diese Arbeit saß, besuchte ihn Herr d'Allerville, einer unserer gemeinsamen Freunde, und traf ihn schmerzlich erregt, mit Tränen überströmten Antlitz an. »Was ist Ihnen?« fragte Herr d'Allerville. »Wie muss ich Sie finden?« »Was mir ist?« erwiderte Diderot. »Ich weine über eine Geschichte, die ich schreibe.« Diese Ergriffenheit mag heute ein ungläubiges Lächeln hervorrufen. Doch gilt es sich hier vor Augen zu halten, dass Diderot im Banne jener als Empfindsamkeit bezeichneten literarischen Epoche stand, in der sich der bürgerliche Roman als ernstzunehmende Gattung erst zu etablieren begann. Noch hatte sich das künstlerische Urteil nicht so verfeinert wie bei Schiller, der in seiner Abhandlung über die dramatische Kunst zum Thema Mitleid bemerkte: Es wird jederzeit der höchsten Vollkommenheit seines Werks Abbruch tun, wenn der tragische Dichter nicht ohne einen Bösewicht auskommen kann und wenn er gezwungen ist, die Größe des Leidens von der Größe der Bosheit herzuleiten. Im Gegensatz zu diesem Ideal bildete der Kontrast zwischen einer bis zum Opfer ihres Lebens bereiten tugendhaften Heldin und einem Bösewicht den dramatischen Gehalt zahlreicher Werke dieser Zeit. In Deutschland etwa findet sich ein solcher Konflikt in Lessings Theaterstück Emilia Galotti, in England in den Romanen von Samuel Richardson. Diderot sah in Richardson einen bahnbrechenden Erneuerer, der die Erkenntnis der Aufklärung, dass die Menschen nichts Besseres mit ihrem Leben anfangen könnten, als glücklich und tugendhaft zu sein, nicht abstrakt demonstriere, sondern den Leser oder die Leserin empfinden lasse. In jeder Zeile, so Diderot in seiner 1761 verfassten Lobrede auf Richardson, lasse dieser die Gewissheit entstehen, dass das Schicksal der bedrängten Tugend jenem des triumphierenden Lasters vorzuziehen sei. Wer, so schreibt Diderot, möchte Lovelace selbst angesichts all seiner Vorteile sein? Und wer möchte nicht Clarissa trotz all ihres Ungemachs sein? Briefromane waren eine erste frühe Form, um die intimsten und persönlichsten Empfindungen der Protagonisten und Protagonistinnen darzulegen, aber auch um allgemeine Gedanken darin aufzunehmen. Erfolgreiche Beispiele dieser neuen Gattung waren neben Richardsons Pamela or Virtue Rewarded oder Clarissa or the History of a Young Lady in Frankreich, Rousseaus Julie oder die neue Eloise oder Laclos Gefährliche Liebschaften und in Deutschland Goethes Leiden des jungen Werthers sowie Sophie von La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Die Identifizierung Diderots mit tugendhaften weiblichen Heldinnen, die für Menschen in allen Lebensumständen und in allen gesellschaftlichen Verhältnissen als Vorbild dienen sollten, hat auch philosophische Gründe. Denn Diderot schätzte die moralischen Theorien Shaftesburys und Humes, in denen moralische Gefühle und Empfindungen eine entscheidende Rolle spielen. Erst Kant dekretierte in seinen Beobachtungen über das Schöne und Erhabenen eine Trennung zwischen einer auf das weibliche Geschlecht beschränkten schönen Tugend, die auf Gefühlen beruht, und einer erhabenen männlichen Prinzipienmoral.
Das Werk Die Nonne, La Religieuse, von Denis Diderot wurde bereits des Öfteren verfilmt. Jacques Rivette gelang im Jahre 1966 eine Verfilmung, welche im selben Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes für die Goldene Palme nominiert wurde. Zu erwähnen ist jedoch, dass der Film in einigen Stellen vom Original abweicht. In der Hauptrolle spielt Anna Karina die junge Suzanne Simonin, die als Jugendliche auf den Wunsch der Eltern ins Kloster verbannt wurde. Ihr wird mitgeteilt, dass für sie als dritte Tochter zu wenig Geld vorhanden sei, sodass auch sie verheiratet werden könne. Ihr bliebe nichts anderes über, als dem Vorschlag ihrer Eltern zuzustimmen, die sie im Rahmen eines Klosters als versorgt wissen möchten. Die Mutter spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie eröffnet Susanne, dass diese eigentlich ein uneheliches Kind sei und somit auch keine Chance auf einen finanziellen Beistand nach dem Tod der Mutter hätte. Somit willigt die 17-jährige Susanne dem Wunsch ihrer Eltern ein und erklärt sich bereit, ins Kloster zu gehen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, ein Gelübde abzulegen und dem Nonnenstand beizutreten, überwindet sie sich schließlich doch und findet in ihrer ersten Oberin, Madame Dumonny, eine Vertrauens- und Bezugsperson, die ihr dabei hilft, mit dem Leben als Nonne besser zurechtzukommen. Als diese jedoch stirbt, folgt ihr als Äbtissin Saint-Christine, welche von nun an Suzanne terrorisiert und quält, als diese bemerkt, dass Suzanne nichts lieber möchte, als ihre Gelübde rückgängig zu machen und aus dem Orden auszutreten. Es beginnt eine Zeit der Folter und Willkür im Kloster, gegen die sich Suzanne zunehmend zur Wehr setzt, ohne Erfolg jedoch. Rivette stellt diese Episode in der Geschichte ausführlich dar. Suzanne wird vom Essen, von den Messen und von jeglichem sozialen Kontakt ausgeschlossen. In dieser Zeit versucht Suzanne, sich von ihren Gelübden zu befreien und aus dem Orden auszutreten. Es gelingt ihr, einen öffentlichen Prozess einzuleiten, und sie bekommt einen Anwalt an ihre Seite gestellt, nachdem die Zuständigkeit des Falles von der Autorität der Kirche an die weltlich-staatlichen Gerichte übertragen wurde. Suzanne wünscht immer wieder ihre Befreiung und betont, dass ihre Gelübde ungültig wären, dass sie nicht bei Bewusstsein war und sich an die Gelübde nicht mehr erinnern könne. Inzwischen verschärfen sich ihre Qualen innerhalb der Klostermauern, und als sie bittend und flehend im Büro der Äbtissin um Erlösung und Befreiung von ihrem Gelübde fleht und dabei eine Art zu Nervenzusammenbruch erleidet, erklärt Saint-Christine sie als vom Teufel besessen und sperrt sie erst recht in eine Zelle, die sogar dem Notwendigsten entbehrt. Während Suzanne nun im Kerker gequält und misshandelt wird, wird ihre Ansuchung auch von den staatlichen Gerichten abgelehnt. Schließlich findet sich der Bischof im Kloster ein, um Suzanne vom Teufel zu befreien. Als sie folglich vor ihm kniet, stellt er ihr verschiedene Fragen zu ihrem Verhalten, und es wird offenkundig, dass die Äbtissin für die Qual und die Verwahrlosung von Suzanne verantwortlich ist, und somit gelingt es Suzanne doch, das Kloster zu verlassen. Das zweite Kloster wird von der lesbischen Madame du Chel geleitet, welche Suzanne zu verführen versucht. Diese merkt zu Beginn nichts davon und versucht auch, die bisherige Geliebte der Äbtissin zu beruhigen, welche unter starker Eifersucht leidet. Die Obsession der Mutter Oberin steigert sich und spitzt sich letztendlich derart zu, dass Suzanne bei ihrem Beichtvater Morel Zuflucht sucht, welchem die sexuellen Übergriffe der Äbtissin bereits bekannt sind. Er rät ihr, sich von ihr fernzuhalten, und sollte diese ihr zu nahe kommen, dann sollte sie sich wehren, indem sie laut Satan rufe und die Oberin als vom Teufel besessen bezeichne. Schließlich beichtet der Beichtvater Suzanne, dass er dieses Amt ebenso aus Zwang, so wie sie, und nicht aus Freiwilligkeit ausübe und Verständnis für sie habe. Er verhilft ihr zur Flucht, möchte sie jedoch dann ebenfalls sexuell nötigen, was ihm jedoch nicht gelingt. Außerhalb des Klosters muss Suzanne jedoch relativ schnell erfahren, dass das Leben für sie nicht weniger hart ist. Sie versucht mittels verschiedener Tätigkeiten zu überleben. Sie arbeitet bei Bauern und als Büglerin, wobei sie letztendlich als Bettlerin in einer Großstadt gezeigt wird. Dort wird sie von einer wohlhabenden Frau von der Straße aufgenommen, doch diese verhilft ihr nur zu einer Tätigkeit als Prostituierte. Der Film endet, indem sich Suzanne aus den Fängen eines Freiers befreit, zu einem Fenster geht und sich auf die Straße stürzt.
Eine Nonne wider Willen entflieht der Enge zwischen den beiden Buchdeckeln eines Romans und taucht in einem Film wieder auf. Die beiden Fluchtversuche, die wir uns angesehen haben, liegen beinahe 50 Jahre auseinander. Das Aufsehen, das sie erregt haben, hätte nicht unterschiedlicher sein können. Rivettes theatralisch in Pastelltönen inszenierte, im Nouvelle Vague-Stil experimentell anmutende Verfilmung wurde nach einer ersten Aufführung in Cannes verboten. Von der entsprechenden Kommission wurde befürchtet, es könnten religiöse Gefühle von Glaubenden verletzt werden. Niclous farbintensiver Kostümfilm fand hingegen sofort breite Akzeptanz. Allein in Frankreich wäre er von 105.000 Zuschauern gesehen worden. Der Grundton beider Verfilmungen klingt ähnlich: Einsperrung, Flucht und Freiheit. Doch die gemeinsamen Schlagworte täuschen. Das zeigt sich schon am unterschiedlichen Beginn der beiden Filme. Rivette startet, nach den ausführlichen Verweisen auf die Diderot'sche Romanvorlage, mit einer Kameraeinstellung, die sich von außen auf einen vergitterten Altarraum richtet. Niclou hingegen führt an der korrespondierenden Stelle seines Films in einen Privatraum. Beim Spinettspielen entpuppt sich die spätere Nonne Widerwillen Suzanne Simonin als Liebesobjekt jenes Herrn, der bereits als Ehemann für ihre Schwester auserkoren ist. Rivalität, Eifersucht und Neid bestimmen das Feld. Die politische Forderung nach Freiheit wird von Niclou in den Privatraum und in eine psychologisch komponierte Geschlechterdynamik verlegt. Diese Dynamik wird als eine Geschichte von Suzanne, Simonin und vier Mutterfiguren erzählt. Da ist zunächst ihre leibliche Mutter, die sie grausam verstößt, weil sie in Suzanne nichts anderes als die Folge einer kurzen, vor ihrem Ehemann verheimlichten Liaison sieht. In Rivettes Film verschwindet die Mutter nahezu völlig unter einer großen weißen Perücke und in einer engen, familialen Struktur. Niclou besetzt Suzannes leibliche Mutter mit Martina Gedeck, die der Figur in Mimik und Gestik eine herbe Plastizität verleiht. Eine Szene, in der die Mutter der Tochter den Gang in die Klostermauern abverlangt, zeigt Suzanne, wie sie in den Schoß ihrer Mutter sinkt. Dieser sinkenden Bewegung nachfahrend interessiert sich die Kamera nachhaltig für die diversen Falten von Körpern und Gewändern von ihrem Ineinander. Es blitzt für den Moment eine Erotik zwischen zwei Frauen auf, hier sind es die Tochter und die leibliche Mutter. Etwas vergleichbar Erotisches wird der Film in der Folge nicht mehr zeigen. Im Kloster trifft Suzanne auf Madame de Mauny, eine Klosterfrau, die Suzanne Verständnis für ihre Ablehnung des Klostereintritts entgegenbringt, die sich dabei aber, und das ist eine Besonderheit von Niclous Lesart der Romanvorlage, von ihrem Glauben so weit entfernt, dass sie sich das Leben nimmt. Weder in der Romanvorlage noch bei Rivette stirbt sie einen selbstverursachten Tod. Das einzige gute mütterliche Objekt ist mit ihr jedenfalls aus Suzannes Leben verschwunden. Im nächsten Kloster, bei der nächsten Oberin, wird Suzanne Opfer von ausgeprägten sadistischen Impulsen, ja Übergriffen einer Mutterfigur. Anders als in den 1960er Jahren, in denen es noch keinen etablierten öffentlichen Diskurs über den Machtmissbrauch innerhalb von kirchlichen Institutionen gab, fügen sich die Bilder dieses Teils der Geschichte heute in eine Reihe von tragischen Details über erlittene Qualen in aktuellen Berichten von Opfern sexueller und anderer Gewalt. Ein Detail am Rand: Niclou hebt anders als Rivette die befreiende Wirkung der Schrift hervor, indem er nicht nur am Anfang seines Films Suzannes Schreiben bildlich darstellt, sondern auch dadurch, dass er das von Schwester Christine an Suzanne im zweiten Kloster erlassene Schreibverbot und seine Übertretung mit vielen Details nachzeichnet. Die vierte und letzte Mutterfigur, die Oberin Saint-Eutrope, wird von Rivette mit Liselotte Pulver, von Niclou mit Isabelle Huppert besetzt. Die sexuellen Annäherungen dieser Oberin an Suzanne bekommen bei Niclou mehr noch als bei Rivette den Charakter von etwas Abseitigem, Übertriebenem. Insbesondere eine Szene im Bett mit der Oberin gerät zur puren Karikatur. Während Rivette Liselotte Pulver zur Oberin in einer Art barocken Garten der Lüste werden lässt, die einen kichernden und somit heiteren Mädchenreigen um sich schab, zeigt Niclou eine von ihren jungen Schützlingen besessene Frau, deren Weg der Annäherung mit Schmerz, Tränen, Verzicht und Versagung mehr zu tun hat, als mit jener lustvoll erotischen Atmosphäre, von der noch Rivette erzählt. Zugleich ist auch Rivette weit entfernt von der Darstellung weiblicher Homosexualität als Möglichkeit gelebter Liebe und Beziehung zueinander, beziehungsweise tatsächlich möglicher Antwort auf die Frage, wie zusammenleben. Jene kurze Zeit im heiteren Garten der Lüste ist für Suzanne keineswegs ein Ort mit zukünftiger Perspektive und will dies gemäß Diderots literarischer Vorlage auch gar nicht sein. Bei Rivette stürzt sich die befreite Nonne aus dem Fenster. Sie findet keinen anderen Ort, hätte sich prostituieren müssen. Niclou führt sie ins Schloss des Baron de Lasson. Der entpuppt sich überraschenderweise als Suzannes Vater. Als Suzanne im Schloss eintrifft, ist er zwar bereits verstorben. Das hindert ihn aber nicht daran, als Vater mit einem Namen symbolisch wirksam zu werden. Suzannes Mutter hatte der Tochter den Namen ihres leiblichen Vaters vorenthalten. Auch in Diderots Roman wird das so beschrieben. In der letzten Szene von Niclous Verfilmung entsteht der Eindruck, als würde mit dem jungen Marquis de Croixmare, der ebenfalls auf dem Schloss weilt, ein neuer Ton für eine andere Zukunft Suzannes anklingen. Als könnte sie einen neuen Ort in der Welt finden. Dass dieser Ort erst dann denkbar wird, als die Frage nach dem bislang unbekannten Vater geklärt ist und sich zudem ein nobles Haus mit parkartigem Garten öffnet, dieser Ausblick außerdem an der Seite eines jungen Mannes genossen werden kann, markiert die Differenzen zwischen der Verfilmung von Niclou und jener von Rivette noch deutlicher. Das persönliche Schicksal der Suzanne Simonin wird von Niclou zu einer Art Lösung geführt. Und es ist eine Lösung, die nachdenklich stimmt. Rivettes Film hatte noch für das Aushalten der Ausweglosigkeit der Existenz in den kirchlichen wie politischen Banden seiner Zeit plädiert. Niclou hingegen stützt sich auf das Muster »Ende gut, alles gut«. Prinzessin trifft auf erwartungsvollen Prinzen und damit macht er aus Diderots Roman ein Märchen, als würden heute nur noch Märchen ziehen.
Der Diskussionsteil dieser Sendung beschäftigt sich zunächst mal mit den Hauptmotiven, die wir in diesem Film wahrgenommen haben, herausanalysiert haben, einer Entwicklung einer Person aus bedrängten, bedrängenden und verletzenden Umständen, wobei an der Stelle mehrere Fragen auftreten. Ist es eine Person ohne Geschlecht? Ist es eine besondere Frauenproblematik, die sich hier stellt? Wie entwickelt sich das Begehren dieser Frau? Und wie ist diese Entwicklung eingebettet in einen Kontext der Aufklärung, sowohl zu Zeiten Diderots im 18. Jahrhundert als auch zur heutigen Zeit, wo es um eine junge Frau geht, die von der Familie ausgesondert wird, der der Vater fehlt, die aber auf der anderen Seite in einer gegenwärtigen Situation zu sich findet. Findet sie zu sich? Sie findet zu sich über einen Willen zum Nein, der wiederum getönt ist von den Möglichkeiten des weiblichen Widerstandes, den wir gegenübergestellt haben, den Möglichkeiten einer sowohl weiblichen als auch männlichen Machtausübung. Ganz am Ende der Diskussion kommen wir noch zu sprechen auf eine Gegenfigur zu der jungen, schönen, rebellischen Nonne, Nicht-Nonne, nämlich zur ersten Mutteroberin, also nicht rebellisch, aber dennoch ihre Verbündete.
Also ich habe auch dieses Mal wieder darauf geachtet, das ist mir das letzte Mal ins Hinkommen, ich habe die Geschichte eher so, auch wie sie dargestellt wird, ich lese sie eher so als ein Drama sozusagen der Individuationsentwicklung, die scheitert. Also die letzten Endes also eine junge Frau, die sich versucht zu entwickeln, die versucht aus familiären und gesellschaftlichen Bindungen herauszuwachsen, aber es scheitert total. In der ersten Verfilmung wird das viel stärker dargestellt, das letzten Endes dann im Suizid endet. Also sozusagen eine Form von einer Entfremdung, wo man es sozusagen so ein bisschen wie so in einem Traum so subjektstufig auffasst, die einzelnen Elemente, die vorkommen von den Personen, als Elemente von einer Person. Also ich habe das auch versucht, dieses Mal, wie ich mir jetzt den zweiten angeschaut habe, zu sehen, welche Personen da vielleicht gewisse Rollen einnehmen könnten. Und das, was immer wieder ja vorkommt, ist, dass sie als junge Nonne immer wieder versucht, ihre eigenen Wünsche auszudrücken, ihren eigenen Weg voranzugehen, aber das wird von dem Umfeld und von der Konstellation immer wieder unterdrückt, also als psychische innere Instanzen, die sozusagen die versuchen, eben etwas Eigenes runterzudrücken und nicht ans Tageslicht kommen zu lassen. Und im ersten Teil scheitert es dann letzten Endes im Selbstmord, indem sie rausspringt aus dem Fenster, auch noch sozusagen vielleicht in den letzten Versuch in Freiheit zu kommen.
Ich will in einer Diskussion, die wir dann zu führen haben, dagegen halten, das ist geschlechterspezifisch.
So wie du es schilderst, also vor dieser Schablone liest, da habe ich mich allerdings auch beim Rivett gefragt, sozusagen, was ist die Perspektive, also wenn er das jetzt hernimmt, das ist so eine, ja, die Geschichte, Entwicklungsgeschichte einer jungen Frau, was wäre der mögliche Weg des Begehrens hinaus? Also das wäre ja eine Frage, und wie schildert er das? Und es ist ja nun keineswegs irgendeine männliche Figur, es gab ja genug, auch beim Rivette, die tatsächlich den Weg hinaus aus diesem Klostergefängnissen geführt haben, aber auch das hat ja wiederum nicht funktioniert. Also es konnte ja real überhaupt nicht gelebt werden. Also es hat nicht wirklich eine Perspektive eröffnet, sondern ich hatte fast nach dem Rivette-Film das Gefühl, es muss das sozusagen das Versagte oder das Entsagte muss sozusagen erst in diese Befreiung führen, weil der Einzige, der geblieben ist, war der Advokat, der ja auch irgendwie so, wo so ein Betrauern dieser nicht zustande gekommenen Liaison irgendwie gab. Also so
wer scheitert, ne?
Ja, und er scheitert auch.
Er scheitert auch bei dieser zweiten Version, nämlich wo sie dann zum Vater kommt, stirbt der Vater.
Ja, und das also ist die Rückkehr zum...
Ja. Ja, das ist wahr. Das ist in gewisser Weise die aufgeklärte Welt ist ja diesem Anliegen der Nonne positiv gegenübergestanden. Also der Anwalt aber trotzdem war diese konventionelle Aufklärung offenbar nicht in der Lage, ihr zu helfen oder sie zu befreien.
Also wenn ich mir das so anhöre und überlege, weil du sagst, die Aufklärung ist eigentlich positiv diesbezüglich, dann glaube ich, dass es da sehr einen eigentümlichen Zwiespalt gibt, nämlich das, was die scharfe Parteinahme für das Gute, Wahre, Schöne ist, ist eigentlich die Aussage, die strikte Liebe nach der Wahrheit führt in den Untergang innerhalb der Gesellschaftsverhältnisse. Ne? Das ist sozusagen der beinharte kritische Aufklärungsanspruch. Man lehrt uns, dass wir nicht lügen dürfen, man lehrt uns die Wahrheit und gleichzeitig steckt man uns ins Kloster, weil die Mutter erstens einmal mit jemand anderem ein Kind hat und zweitens sich nicht einmal traut, diese Lüge aufzunehmen. Das heißt, an dieser Stelle ist die Simone das Opfer eines nicht versöhnbaren, nicht beizulegenden Widerspruchs zwischen Wahrheits- und Gesellschaftsverhältnissen. Ja? Große Posaune, so ist die Welt, das müssen wir ändern. Ja? Das Zweite aber, und worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war, warum ich jetzt auch unsicher bin, ist, dass was die Tarot macht, in Wirklichkeit ein permanentes, sich lustig machendes Kreisen über diese Fanfarensignale ist. Ja? Das heißt, der leistet sich ja jeden kleinen Schlenker diesbezüglich und er lässt sie sterben oder nicht, weil es eine Verführungsgeschichte ist. Das heißt, auf der Basis dieses Impulses, dieses Hardcore-Impulses, gibt es jede Menge von Luxus, den sich die Aufklärung leistet. Und wie die beiden Filme damit zusammenhängen, das habe ich echte Schwierigkeiten, ja? Weil der Rivette macht das als auch so ein, eine Fanfare, ja? Also ein Fanal. Das, also dieses, dieses Opfer, der Opfergang, ja? Der Opfergang der Frau in den Gesellschaftsverhältnissen, rechts und links wollen sich die Leute richten und so, dieser Opfergang ist das, was da passiert. Ja? Der Niklu, was macht der eigentlich? Ich muss ehrlich sagen, ich habe in dem Film nicht verstanden, warum er den Film macht.
Ich würde dir völlig zustimmen, Rivette macht ein wahrscheinlich schon bei Diderot angelegtes Gegenüber zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und der, den Schwierigkeiten, den Frauen dabei unterliegen und der Hoffnungslosigkeit, mit der sich das letztendlich verbindet. Ich frage mich, ob bei den Niklu-Filmen nicht die einmal relativ früh vorkommende der deutliche Hinweis darauf wichtig ist, dass sie ihre Genealogie nicht kennt. Sie weiß nicht, wer ihr Vater war. Mhm. Sie kriegt das, es kommt ja auch in dem Film nicht wirklich raus, wieso sie dann drauf kommt. Aber sie kann sich befreien darüber, dass sie zu dem Vater dann kommt, ob der gestorben ist oder nicht. Ist egal. Das heißt, das wäre eine Art Psychologisierung, wo dann Gesellschaft irgendwie aufgelöst wird in familiale Instanzen, aber wo etwas, was beim Diderot überhaupt nicht vorhanden ist, ja, aber eine schon nachvollziehbare Entwicklung plötzlich drin liegt.
Ja, das ist schon eine originelle Ansicht, dass diese Vater, also man könnte sich ja fragen, worin genau liegt die Ohnmacht dieser Frau zu helfen. Nicht, sie wird ja, wie ihr sagt, mit verschiedenen Instanzen konfrontiert und keine kann ihr helfen. Der Anwalt nicht, die Mutter nicht, diese nette, diese wohlwollende Oberin nicht. Und ich meine, jetzt, wenn man das so sieht, können wir sagen, dass eigentlich ihre Vaterlosigkeit diese
und irgendwo auch nicht nur die Vaterlosigkeit, sondern auch, das ist ja eine Art von unerwünschtem Kind. Ja,
also ja, es ist ja wegen der Vaterlosigkeit.
Ja, genau. Und, ja. Aber bei der Mutter weiß man nicht so ganz. Da wird sie eher dargestellt als eine Mutter, die etwas ambivalent ist, die schon ihr Kind, die halt negative Seiten hat und es beim Kind auch nicht annehmen kann. Also wo man nicht so ganz weiß, wie ist das Verhältnis. Bei der ersten Verfilmung ist es ja ganz kalt und ganz also hinaus, weg. Wir wollen dich nicht. Ne? Das ist bei dieser Verfilmung nicht so. Müssten wir auch schauen, wie das in der Originalversion beschrieben ist. Aber da wäre ja letzten Endes auch das zu suchen. Also diese Unerwünschtheit, die letzten Endes ja sozusagen zu einer Art von Mauer führt. Ne? Also es ist ja auch immer so dargestellt, diese Instanzen, die irgendwie helfen könnten, die außerhalb von dieser Mutterwelt irgendwie sind, die sind nicht möglich zu berühren. Es ist ein Gitter dazwischen, es ist die Mauer des Klosters. Ne? Es wird kommuniziert durch die Eisenstäbe. Also da ist eine ganz starke Trennung. Es findet da kein Austausch irgendwie mit der Welt draußen statt. Ne?
Ja, mir ist jetzt gekommen, es wäre vielleicht sinnvoll, sich die Frage zu stellen, warum schreibt es der Diderot, warum macht der Rivette den Film und warum macht der Niklu den Film? Weil sonst kommt man nämlich leicht in die Schwierigkeit zu sagen, da gibt es ein Original, du hast es jetzt gesagt, ne? Das Original ist, als ob der ein Drehbuch geschrieben hätte, der Diderot und ganz notgedrungen, weil das heißt, die Nonne und so, gibt man ihm die Vorfahrt und sagt, er muss das eigentlich bestimmt haben, aber das, was tatsächlich vorliegt, sind drei, ist sozusagen ein großes Püree von Motiven, ein Themenmix, ein Motivenmix, wo sich jeder ein bisschen was zur Seite nimmt und so. Und etwas, was mir zum Beispiel einfällt dabei, also mehrere Sachen, ja, Kloster, ja. Verdammt nochmal Kloster, was interessiert mich Kloster? Ja? Was interessiert mich Kloster anders als bei das schöne Trachten sind im Vergleich zu den Adelstrachten des 18. Jahrhunderts? Ja? Ist es das, worüber macht sich der Diderot lustig, beziehungsweise wo hängt der Diderot dran? Beim Rivette habe ich noch den meisten Zugang, ja? weil der eben eine Schärfe hat und der unter dem Titel Opferung, wie gesagt. Ja? Geht es darum, jetzt psychoanalytische Fantasien zu machen? Ist der Film quasi die Bestätigung einer bestimmten Freudstelle oder sowas ähnliches? was ist der Punch davon? Ja,
das, ja, ja, das ist
also mein Punch, wenn ich einen Punch finde, ja, wenn ich einen Punch mit Miklu finde, dann ist es der Punch, wie sie rauskommt aus dem Kloster und in den leeren, schönen Hallen, ohne Vater, ohne Mutter, ohne irgendetwas, als junge, schön ausschauende Frau spaziert. Ja. Da ist sie geworden. Ja? Das ist sozusagen tatsächlich ein Selbstwertungsding. Ja? Aber wieso sie den ganzen Käse vorher gebraucht hat, da hat sie dann auch, hat sie auch nicht einmal ein Adelsgewand oder sowas. Da schaut es eigentlich aus wie eine aus den 20er Jahren, nette Haare, kurze Haare, fesch angezogen. Heute Frau, eine schicke Frau von heute.
Ja. Na, ich denke mal, der Witz von Diderot war eben ein extremes Unschuld und Retter. Also es war ja eben an diesen Freund von ihnen geschrieben und die Geschichte war so gewissermaßen eine Art größtmögliche weibliche Unschuld darzustellen. Und ich glaube, durch diese weibliche Unschuld ist eben das Paradoxe, dass es nicht nur eine an der Emanzipation gehindertes Mädchen war, sondern wie du gesagt hast, dass es dich wundert, dass es so viele Brüche enthält. Nicht in den letzten Filmen wirkt sie nur wie eine moderne emanzipierte Frau. Und während sozusagen, um eben ihre wirkliche Unschuld noch zu steigern, diese weibliche Unschuld kommt ja dazu, dass sie der Religion ja, also sie ist einerseits eben vernünftig und hat Verstand und kann denken, also entspricht dem Ideal der Aufklärung, aber gleichzeitig ist ja als unschuldige Religiöse, ist ja sozusagen auch, jetzt sage ich mal, der voraufgeklärten Welt entspringt sie. Und das ist meiner Meinung nach deshalb, um eben diese weibliche Unschuld noch anziehender und attraktiver zu machen. Ja, wenn sie nur eine sozusagen intelligente, selbstbewusste junge Frau ist, die sich befreien will, dann wäre das auch unterstützenswert, aber es würde dieser fast erotische Moment fehlen.
Das finde ich jetzt sehr interessant, was du gesagt hast, weil ich mir schon beim ersten Film die Frage gestellt habe, woher kommt dieser unbedingte Wille, nicht ins Kloster zu wollen? Also woher kommt dieses Wissen, diese natürlich, wir können jetzt sozusagen Diderot irgendwo einordnen in eine gewisse Zeit und können ihm da auch Kontext dazu geben, warum er das sagt, aber aus der Innenperspektive der Erzählung heraus ist nicht so klar, welchen Bildungs- und Werdensgang dieses junge Mädchen gegangen ist, um an diesen Punkt des Neins zu kommen, der nämlich sich eigentlich an was für ein junges Wesen oder so ziemlich, also sie richtet sich ja nicht gegen ihre Mutter, wo man sagen könnte, sie empfindet hier das als zu großes Opfer, wendet sich gegen die Mutter, die sie erlösen soll, sondern sie wendet sich so etwa gegen so etwas Abstraktes wie eine Religion oder so etwas nicht so sehr Greifbares. Also das fand ich sehr schwer nachzuvollziehen. Und da muss ich vielleicht auch nachlesen noch, ob da noch mehr Geschichte ist. Also für mich war das schon beim Rivette überhaupt nicht aus dieser Figur herausgewachsen, dieses Nein. Das kam irgendwie und stand aber total massiv da.
Deine beiden Beiträge passen eigentlich sehr gut zusammen. Als erstes hast du gefragt, wo ist eigentlich der Punkt der Lust? Und jetzt sagst du, wo ist der Punkt des Nein?
Ja.
Und die Antwort ist ziemlich naheliegend, es fällt zusammen. Und zwar, es fällt zusammen, es fällt aber nicht zusammen in der Frau, sondern es fällt zusammen im Betrachter. Und Betrachter ist es dann eher, würde ich sagen, der Betrachter, der daran Lust hat, dass sie Nein sagt, weil das das Richtige ist, und der ihr gleichzeitig, weil das so negativ ist, dann auch noch zuschreibt, dass sie sich gerne opfert. Ja? Der Punkt der Lust muss das Opfer sein, sage ich jetzt einmal ganz kühl, ja? Weil wenn der Punkt der Lust nicht des Opfers ist, dann macht sie irgendeinen Kompromiss, ja? Dann geht sie in den Garten der Lüste oder sowas ähnliches. Das ist ja die Suche nach der Wahrheit ist gleichzeitig die Verwerfung des Gartens der Lüste, und zwar zugunsten einer viel höheren Lust, nämlich der Lust, dass sie weiß, sie ist dagegen. Und das ist aber total unplausibel, um das einer Frau zu unterschieben, würde ich sagen, das sehe ich überhaupt keinen Anlass dafür, wenn man kann sie, aber sie ist eben keine Märtyrerin, ja. Sie, das ist das Interessante, sie, eine Märtyrerin kommt, das ist das, was du mit der Unschuld, Unschuld sagst. Eine Märtyrerin ist nicht unschuldig. Eine Märtyrerin, damit sie Märtyrerin ist, muss eine feste Glaubensüberzeugung haben und dann muss der Böse kommen und muss sagen, entsage dem Kreuz, spucke auf das Kreuz und so ähnlich. Und dann muss sie aus der eigenen Überzeugung, weil sie weiß, was richtig ist, sagen, nein, das tue ich nicht, und dann wird sie gemeuchelt. Ja? Mhm. Das ist sie genau nicht, sondern sie ist unschuldig. Sie ist unschuldig, und wenn ich das jetzt einmal kühnerweise als Männerfantasie sage, die Männerfantasie einer unschuldigen Frau, die ihre Lust im Neinsagen hat, um sich zu bewahren, ja? Vor irgendwas, was man nicht weiß, was. Ja?
Woher kommt die Idee, dass ihr Lust bereitet? Ja, schon mal, was gezeigt wird, ist, dass sie eigentlich eher verzweifelt darüber ist, dass sie nicht Ja sagen kann. Und das ist ja nicht dasselbe wie die Lust am Nein.
Du musst einmal die Härte aufbringen, zu deinem Nein zu stehen. Das ist lustbesetzt, im höchsten Grad lustbesetzt, Nein zu sagen und fürs Nein sagen leiden.
Dieses männliche und weibliche Macht in den Film. Nicht? Also es gibt einerseits diese weibliche Macht mit ihren eigenen Machtmitteln, eben in den Klöstern, und dann die männliche Macht, die aber die Frauen, diese weibliche Macht in den Grenzen hält, nicht? Wie eben wie gesagt wird, ist, also sie darf nicht so verwahrlost werden, oder eben diese lesbische Oberin, die wird zwar jetzt dann ausgeschlossen, aber es werden nur so gewisse Grenzen, gewisse Rahmenbedingungen aufrechterhalten. Aber sozusagen die männliche Macht kann eigentlich nicht richtig die weibliche Macht völlig entmachten. Also sie steht ja auch unter der Macht von Frauen da in diesen Klöstern, nicht? Und Männer wollen ihr helfen, aber die haben nicht anscheinend diese Macht über die. Ja, also ich weiß nicht, wo ist da die männliche und die weibliche Macht in dieser Konstellation? Und viele Männer können sozusagen nicht alles mit dieser weiblichen Macht machen. Nicht? Sie können nur gewisse Auswüchse eindämmen. In Wirklichkeit war es ja so, dass das Vorbild, die Klosterschwester, die da den Prozess verloren hat, hätte ihn fast gewonnen. Und ich glaube, es war dann so, dass es geheißen hat, das würde so große Erbschaftsstreitigkeiten auslösen. Also das wäre jetzt eigentlich wieder, dass doch eine männliche Macht dahinter steht. Nicht? Das würde solche Erbschaftsprobleme auslösen, weil ja viele, um Erbschaften zu vermeiden, ins Kloster gesteckt worden sind, und die würden alle Ansprüche würden ja dann wieder flüchtig werden. Ja. Genau. Und dass das dann deshalb hat man dem dann auch nicht nachgegeben. Also man könnte es jetzt von der Realität her so sind, dass dann doch wieder die männliche Macht dahinter steht. Aber
ja, schon auch von sowohl von der Romanvorlage wie von dem Film. Der Vater, der Stiefvater schickt sie ins Kloster.
Ja, aber dann, wenn sie mal im Kloster drin ist, haben viele Männer nicht die Möglichkeit, sie rauszuholen. Und sie ist ja in der Macht von Frauen, scheint es zumindest.
Das, was du vorher gesagt hast, das Männliche, das die Unschuld wieder bringt, da ist ja auch diese eine Szene, die auch da nochmal so dargestellt wird, eben, wer kommt dann da, eben der Priester, oder wer ist das, der Bischof ist das doch, oder der da kommt.
Visitator,
ne? Wo sie eingesperrt wird in den Kerker und zu Unrecht ja bestraft wird, wo dann wieder eine männliche Figur auftritt, die sagt, ist ja gar nicht so, was macht's denn da? Ne? Also, Das kommt immer wieder, das kommt immer vom Außen. Also das ist wieder auch irgendwie so gegenübergestellt, diese zwei Instanzen ganz stark.
Also das ist ja von der Machtstruktur ist das ja sehr interessant, weil es gibt auf der einen Seite eine klar definierte Machtstruktur, das ist der Beichtvater, das ist der Visitator, das ist der Papst letztlich, das ist der Rechtsanwalt, das ist der Vater. Das ist eine handfeste, bekannte soziale Machtstruktur, die interessanterweise immer zu ihren Gunsten ausgeht. Und dann gibt es eine vollkommen diffuse, Machtstruktur von einer biestigen bzw. hysterischen oder wie immer wahnhaften Frau, die draufgesetzt ist auf einer völlig indistinkten Menge von anderen Ameisinnen, die da herumtun. Und die sind die Bösen, ja? Also irgendwas stimmt da nicht.
Das ist der, also die wirklich auch ärgerliche Hintergrundfolie, die sowas Homophobes eigentlich hat. Ja. Also es ist, man kann ja diese zum Vater hin, das kann man schon auch als so eine Hetero-Fantasie lesen, gerade wie das im zweiten Film gemacht ist. Ja, sie bewegt sich da irgendwie aus einer lesbischen, aus einem lesbischen Zusammenhang in eine genealogisch geordnete heterosexuelle Normalität hinein.
Ja. Ja, es ist ja auch so, dass es gleich dreimal schief geht, nicht? Dieses Frauen-Ameisen-Szenario, nicht? Mhm. Also man lernt drei Leiterinnen da kennen und jedes Mal führt es sozusagen für sie in die Katastrophe. Mhm. Und da kann man natürlich an einem gewissen Punkt fragen, wird hier davon ausgegangen, dass sozusagen Frauen miteinander keine Gemeinschaft bilden können, in der es so etwas wie Freiheit oder ein Außen vielleicht auch durch Wissen, durch irgendetwas anderes. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dieses Außen nicht nur über konkrete Väter oder konkrete Männer zu denken, sondern es gibt da ja auch noch andere Möglichkeiten. Auch das ist passiert offensichtlich nicht. Auch Musik zum Beispiel könnte auch ein Außen sein, Kunst, irgendwas machen. Also,
aber da stellt sich eben die Frage, inwiefern es nicht nur drei Frauen sind, sondern eigentlich vier Frauen, die Mutter, die Beziehung zur Mutter, die vorne noch da ist, die ja auch nicht gelingt. Ja. Sie ist ja das unerwünschte Kind, das weg muss.
Also was mir jetzt kommt, ist, was im einen Fall komplett fehlt und im anderen interessanterweise geradezu verherrlicht wird, ist der Instanzenzug. Eine Machtstruktur. Also Macht ist akzeptabel, wenn du Mittel hast, damit umzugehen. Das mag nicht immer gut gehen, aber es ist nicht in dieser Art der nackte Körper. Ja? Also weil sie unterliegt dem nackten Körper der Frauenhorde an der Stelle. Ne? Das, und was das für ein Phantasma ist, das will ich nicht weiter nachforschen.
Es sind viele Arten von Hilflosigkeit auch dargestellt. Männliche und weibliche Hilflosigkeit in verschiedener Hinsicht. Ne? Also das würde jetzt vielleicht zu deinem Schulddings irgendwie passen. Nicht? Diese seltsame Hilflosigkeit von so vielen Leuten, die ja wohlgesonnen sind, eben von dieser ersten Oberin und eben diesen, ja, eine seltsame Hilflosigkeit. Das ist ein Fall, der so eindeutig scheint, keine Hilfe findet. Das ist irgendwie eine unheimliche Vorstellung, finde ich. Es ist irgendwas Unheimliches auch dran. Man versteht es eigentlich nicht genau, wo das Problem liegt. Ne?
Also
es scheint so himmelschreiend und klar der Fall und man versteht.
Es gibt eine Figur, die ist ihr gewachsen eigentlich nicht, und das ist genau die erste Oberin. Die erste Oberin hat nämlich genau dasselbe Problem, nur umgekehrt. Sie sagt auch, das kommt im zweiten Film sehr schön heraus, sie sagt, du bist glücklich. Sie sagt, ich habe von vornherein gewusst, ich bin nicht berufen. Und sie sagt darauf, ich habe von vornherein gewusst, ich bin berufen. Das sind die zwei, die wirklich was wissen. Ja? Die wissen etwas von sich. Die wissen, was ihr Leben für eine Pointe hat. Ja?
Ja.
Und die wirkliche Tragödie ist, dass die Frau, die die Oberin, die ein Zutrauen in ihre Berufung hat und die aufgrund dessen glaubt, mit der anderen Frau, die auch so sicher ist, sozusagen gut gehen zu können, das ist für mich nicht erotisch, sondern das ist wirklich diese Spannung, diese Bipolarität in der Berufung, Nichtberufung, und dass die daran scheitert. Und die ist genauso das Opfer. Die ist sich tatsächlich, also mir scheint das sehr plausibel, dass die sich selber hineinstürzt. Ja? Weil sie sagt ja auch, sie liegt ja auch und sagt, sie hat die Hostie, die Hostie war schal, ich habe meine Pointe verloren. Sie zerbricht an denen.
Aber das ist, ich verstehe es nämlich, also ich verstehe es noch immer nicht ganz, aber vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Also dieser Selbstmord von der ersten Oberin steht ja dann in Beziehung zu diesem Gespräch, wo sie sagt, ja, ich habe kein Opfer bringen müssen.
Genau.
Aber gleichzeitig ist es total irrsinnig, weil die junge Nonne leidet ja gerade daran, dass sie dieses Opfer bringen muss, dass sie auf die Welt außerhalb des Klosters verzichten muss, dass sie nicht diese Möglichkeiten hat. Und die Nonne spricht da so zu ihr und sagt, ja, du weinst, da ist man dem Herrn am nächsten, ja, und irgendwie bedauert sie, also sie freut sich für sie irgendwie, dass, so wie wenn sie ihr irgendwie fehlen würde, dass sie leidet. Aber es ist irgendwie total absurd, weil also es ist eine Person, die leidet dran, dass sie sozusagen mehr oder weniger ins Gefängnis musste. Also
nein, das muss man so sehen. Sie leidet auch. Weil gerade weil sie berufen ist, sie ist wirklich berufen und muss sie wegen ihres Amtes sozusagen da aufnehmen. Und,
also ihr weiß nichts anderes über.
Ja, und daran leidet sie. Weil das ist ja sozusagen, tut wieder ihre Berufung ad absurdum führen. Dass die nicht berufen ist, die andere nicht berufen, tut ihre Berufung da jetzt irgendwie ihnen leiden. Also sie zweifelt an ihrer Berufung nicht, dass sie nicht berufen ist, aber dass diese Berufung sie zu so einem Leiden führt.
Also man könnte ja sagen, dass die erste Oberin genau dasselbe Ehrlichkeitsproblem hat, wie die Simone, weil die ja dort steht und sagen muss, habt ihr sie geprüft, seid ihr der Auffassung, sie sind fähig, und sie muss sagen, ja, ich glaube, die sind fähig, und sie sagt es aber gegen ihr besseres Wissen.
Genau. Insofern sind sie beide in einer ähnlichen Situation.
Und sie sagt es gegen ihr besseres Wissen und versucht, sie sozusagen auf ihre Seite zu ziehen. Sie sind in dem Dilemma, sie ist ein Spielball und sie kann sie nicht gegen ihre Eltern, also sie sieht die Motive der Eltern und möchte den Eltern nicht entgegengehen und der Tochter das möglichst leicht machen und sieht gleichzeitig, es geht sich nicht aus. Ne? So ähnlich wie die Tochter ja auch. Die Tochter sagt auch, sieht auch, es geht sich nicht aus, und sie möchte es den Eltern aber letztlich doch auch recht machen. Ne? An der Stelle treffen sie sich ja genau. Die Oberin macht es den Eltern gerecht, indem sie nicht sagt, sehe ich auf den ersten Blick, taugt nichts. Ja? Das könnte, wenn sie das machen würde, insofern ist sie ja natürlich eine Verbündete, eine ganz tragische Verbündete, weil wenn die gute erste Oberin zu ihrer Wahrheit stehen würde, dann hätte es keine Chance zu einem Drama, weil dann würde die einfach nicht kommen. Nicht? Und das heißt, die erste Oberin ist schuldig, indem sie das geschehen lässt. Und das ruiniert sie dann.
Die macht aber nicht im Buch, macht sie nicht selbst mal. Stirbt sie durch Krankheit. Mhm.
Also das ist ein kluger Schachzug von der Flügel, würde ich sagen, dass sie...
Genau, weil der balanciert ja dann auch ihren Selbstmord aus, ja, der allerdings da gar nicht vorkommt. Ja.
Das heißt, es bringt sich da eigentlich übereinander. So,
ja, genau.
Je suis à lui pour toujours. Je veux travailler à lui gagner des âmes jusqu'à mon dernier soupir.
Vous entendez, ma mère, la demande que font nos sœurs. Ont-elles les qualités requises pour répondre fidèlement aux graves engagements qu'elles vont contracter?
Je l'atteste.
Mes filles, c'est un grand et redoutable serment que vous voulez faire en présence du ciel et de la terre. Au jour de votre jugement, les saints, les anges et Marie elle-même, votre mère bénie, s'élèveraient contre vous si vous aviez été infidèle. Êtes-vous bien disposée à sacrifier pour toujours votre volonté et ne jamais chercher d'autre amour que celui de Jésus?
Je me déclare résolue à n'avoir dans mon cœur d'autre amour que celui de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Seigneur, recevez vos servantes qui meurent au monde afin de vivre toutes pour vous. qui renoncent au monde pour ne s'attacher qu'à vous. Rendez-les dignes de cette vocation qui les unit à vous comme à leur époux, qui les assujettit à vous comme à leur Seigneur, qui les immole toutes à vous comme à leur Dieu, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. »